Salam und hallo zu Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin.
Salam und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Engagiert für Deutschland. Mein Name ist Fatih Seyfi. Gemeinsam mit meinem Kollegen und Freund Dennis Radek-Kirschbäum freue ich mich, heute unseren Gast begrüßen zu dürfen. Unser heutiger Gast ist Anna Staroselski. Hallo, liebe Anna.
Hallo.
Lass uns dich zunächst einmal kennenlernen. Wer ist eigentlich Anna Staroselski?
Ja, also ich bin Anna Staroselski. Ich bin in Stuttgart geboren und aufgewachsen. Meine Eltern kommen aus der Ukraine, aus Kharkiv. Und ich bin vor 5 oder 6 Jahren mittlerweile nach Berlin gezogen zum Studieren. Ich studiere Geschichte an der Humboldt-Universität in Berlin und arbeite bei der Bundestagsabgeordneten Linda Teuteberg im Bundestagsbüro und bin die Vorsitzende der Jüdischen Studierendenunion Deutschland.
Wow. Du bist heute ja wirklich vielseitig engagiert. Warst du eigentlich in deiner Kindheit und Jugend auch schon so engagiert?
Also ich hatte immer so ein politisches Interesse und habe mich in Stuttgart tatsächlich auch schon politisch engagiert, und zwar im sogenannten Stuttgarter Jugendrat. Das war eine überparteiliche Schülerorganisation. Wir haben da auch mit den Lokalpolitikern gesprochen, waren da im Austausch und haben uns vor allen Dingen für Themen von Schülerinnen und Schülern eingesetzt.
Inwieweit haben dich deine Eltern bei deinem Engagement geprägt?
Also meine Eltern sind auch sehr politisch interessierte Menschen. Also zu Hause haben wir auch immer wieder über tagesaktuelle Themen miteinander gesprochen und diskutiert. Und ich würde aber sagen, dass vor allen Dingen mein Bruder mein politisches Verständnis sehr geprägt hat, auch wenn er in den meisten Positionen anderer Meinung ist. Aber der Austausch mit ihm hat mich auf jeden Fall sehr geprägt.
Du bist in Stuttgart geboren und dort aufgewachsen. Wie war das Aufwachsen eigentlich für dich als Jüdin in Deutschland im 21. Jahrhundert?
Also wie ich schon gesagt habe, kommen meine Eltern ja aus einem Land, das ehemals in der Sowjetunion war. Das bedeutet auch, dass die jüdische Identität sehr wenig ausgeprägt war. Also auch wenn die Großeltern von meinen Eltern noch jüdische Traditionen praktiziert haben, so sah das bei meinen Eltern anders aus. Das heißt, ich hatte wenig Informationen vielleicht auch über jüdische Kultur, über jüdische Tradition und die Religion. Und so war ehrlich gesagt der erste Berührungspunkt damit auch, dass ich auf der weiterführenden Schule von der Lehrerin in der Klasse sozusagen als die Jüdin gebrandmarkt wurde. Als der Religionsunterricht für die Schüler und Schülerinnen vorgelesen wurde, da war es bei mir dann sozusagen der jüdische Religionsunterricht. Und das war erstmals die Erfahrung, dass es irgendwie so eine externe Identifikation war. Und erst mit dem Besuch des jüdischen Religionsunterrichts konnte ich mich mehr mit meinen Wurzeln auseinandersetzen und überhaupt für mich meine jüdische Identität vielleicht entwickeln. Dann kommt natürlich dazu, dass man auf einmal sozusagen die Exotin in der Klasse ist. Und wenn man noch nicht weiß, was das für einen bedeutet, ist es erstmal was Negatives. Und von Hänseleien und so weiter war ich dann natürlich nicht ausgeschlossen.
Du hast jetzt von der Schulzeit berichtet. Wie hat sich das denn im Fortfolgenden für dich entwickelt im Leben?
Ja, also ich habe sozusagen immer mehr auch über die jüdische Tradition lernen wollen, weil ich das sehr beeindruckend, faszinierend fand und vor allem auch verstanden habe, dass es ein Teil meiner Identität ist, den ich nicht aufgeben möchte und den ich auch nicht von mir weisen kann. Und dann, als ich die Schule beendet habe, war für mich sowieso die Frage, wohin ich ziehen möchte, wo möchte ich studieren, wie soll es weitergehen. Und ich habe auch bewusst mich entschieden, nach Berlin zu gehen, weil Berlin ein unfassbar breites Angebot an jüdischem Leben hat. Und es gibt auch koschere Restaurants, es gibt auch eine religiöse Community, es gibt liberale Communities für queere Leute, alles Mögliche. Und das war für mich auf jeden Fall ein Reizpunkt sozusagen, mich zu entscheiden, ich möchte hier bewusst meine jüdische Identität ausleben und stärken. Und dann auch nach, ich glaube, 2 Unisemestern habe ich mich entschieden, nach Israel zu gehen und habe ein halbes Jahr dort gelebt, in Jerusalem, und habe in unterschiedlichen sogenannten Torah-Schulen auch wirklich auf Hebräisch sozusagen über die jüdische Religion gelernt, weil ich für mich sozusagen eine Wissensbasis aufbauen wollte und auch mal in die Quellen hineinblicken wollte. Und das war auch eine Zeit, die mich sehr geprägt hat, auch im Verständnis des Judentums für mich.
Du studierst heute Geschichte. Warum Geschichte eigentlich?
Also Geschichte fand ich auch in der Schule schon immer spannend. Ich habe dann im Abitur auch Leistungskurs Geschichte gewählt und habe mein Abi in Geschichte geschrieben. Ich glaube, dass eine Gesellschaft nicht funktionieren kann, wenn sie nicht versteht, wie globale Zusammenhänge zustande kommen, wie die Geschichte eines Landes und auch der Welt aussieht. Ich denke auch, dass man nur zukunftsgewandt arbeiten kann, wenn man ein Verständnis von Geschichte und von Vergangenheit hat. Ich glaube, dass das unmittelbar zusammenhängt. Und da ich politisch interessiert bin, merke ich immer wieder, wie relevant es ist, sich auch mit historischen Ereignissen oder Verträgen und internationalen Abkommen und so weiter auseinanderzusetzen, weil das sozusagen wirklich die Grundlage für politisches Engagement schafft.
Du bist Bundesvorsitzende der Jüdischen Studierendenunion. Was ist eigentlich die Jüdische Studierendenunion?
Also die Jüdische Studierendenunion Deutschland ist heute gerade mal 5 Jahre alt. Das ist die politische Interessenvertretung von Jüdinnen und Juden im Alter zwischen 18 und 35. Wir sind organisiert unter dem Dach des Zentralrats der Juden in Deutschland. Das bedeutet, dass all diejenigen, die Mitglieder der jüdischen Gemeinde sind oder eine Mitgliedschaft anstreben oder eben ein jüdisches Elternteil haben, dass die von uns vertreten werden und die Möglichkeit haben, sich auch aktiv einzubringen in der Jüdischen Studierendenunion. Und wir arbeiten quasi auf 2 Ebenen. Einerseits in die jüdische Community hinein, weil eben viele die Erfahrung machen, dass sie zum Beispiel an der Schule oder an der Uni vielleicht sogar die einzigen Juden sind oder die einzige Jüdin. Und eine bundesweite Vernetzung einfach sehr identitätsstiftend ist und man auch zum Empowerment beitragen kann. Und außerdem ist es auch so, dass die jüdische Community oder die Gemeinden noch viel Arbeit zu leisten haben, was junge Perspektiven angeht. Und das ist mit ein Punkt, wo wir in die Gemeinden hineinwirken wollen. Und auf der anderen Seite sind wir eben die politische Stimme junger Jüdinnen und Juden in die Gesellschaft hinein. Das heißt, wir wollen aufklären über jüdisches Leben, wir wollen jungen Jüdinnen und Juden eine politische Stimme geben, wir wollen gegen Antisemitismus und gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit kämpfen, wir schauen, dass wir Verbündete finden in diesem Kampf für eine tolerante und gleichberechtigte Gesellschaft und sprechen eben mit politischen Stakeholdern und mit der Presse, um dem Gehör zu verschaffen.
Du hast schon mehrfach erwähnt, dass du dich für Politik interessierst. Du bist Mitglied der FDP. Warum bist du eigentlich Mitglied der Liberalen?
Also einerseits ist das eine tiefe Überzeugung, dass Freiheit nicht selbstverständlich ist und dass es auch bedeutet, auch in bequemen Zeiten weiter für Freiheit einzustehen, für Selbstbestimmung. Ich bin der Überzeugung, dass eine Gesellschaft aus Individuen besteht und aus Menschen, die Eigenverantwortung verstehen und zu schätzen wissen. Und ich fand einfach sehr viele Punkte in der politischen Agenda sehr ansprechend. Und andererseits glaube ich auch, dass mein Charakter eben sehr freiheitsliebend ist und ich dort meine politische Heimat gefunden habe.
Du hast deine persönlichen Motive erklärt, warum du der FDP beigetreten bist. Warum sollte aus deiner Sicht junge und auch migrantisch gelesene Personen der liberalen Partei beitreten?
Ich glaube, dass die Freien Demokraten eine Partei sind, die für Individualität und für Vielfalt in einer Gesellschaft einstehen. Ich finde, sie machen das sehr authentisch und zwar nicht im Sinne von Identitätspolitik, die ich kritisiere, sondern im Sinne dessen, dass jeder Mensch für sich entscheiden kann, was, welche Teile der Identität sie ausleben wollen und was sozusagen für einen selbst wichtig ist. Und ich finde, dass wir nach wie vor in der FDP noch nicht genug Sichtbarkeit für diese Vielfalt haben. Ich finde es gut, dass die FDP sich jetzt entschieden hat, Bijan Djezeray als Generalsekretär zu wählen, weil er natürlich auch mit seiner Geschichte ein Vorbild sein kann und Menschen auch ermutigen kann, sich politisch einzubringen, wenn man selbst Migrationsgeschichte hat. Weil wir in einer Gesellschaft leben, die vielfältig ist, die viele unterschiedliche Geschichten mit sich bringt. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft unbedingt davon profitieren, wenn wir diese unterschiedlichen Erfahrungen von Menschen wenn wir ihnen Sichtbarkeit geben, weil das sozusagen unser Zusammenleben auch stärkt, weil das Vorurteile abbauen kann, weil das zeigt, dass es egal ist, wo man herkommt, sondern wichtig ist, wo man hin will. Und das, glaube ich, ist ein Ansatz, den die FDP aus meiner Meinung, aus meiner Sicht vertritt.
Politik ist ja eine Domäne, die eher von älteren Personen dominiert wird, wo auch Männer eher dominieren als Frauen. Wie empfindest du das eigentlich? Wie hast du das bisher auch in deinem politischen Engagement erlebt?
Also ich habe mir nie irgendwie die Frage gestellt, ob ich das jetzt als Frau mich irgendwo einbringen kann oder so. Ich merke schon, dass es vielleicht an der einen oder anderen Stelle nicht so einfach ist, ernst genommen zu werden, wenn man eine junge Frau ist, weil einem dann die Erfahrung vielleicht abgesprochen wird oder ein politisches Verständnis oder eine argumentative Tiefe. Da glaube ich schon, dass wir noch mehr dran arbeiten müssen, dass sich viele ältere Herren vielleicht öffnen für neue Perspektiven. Soweit sind wir auf jeden Fall noch nicht. Ich glaube aber oder ich wünsche mir, dass das ein dynamischer Prozess ist, dass sich junge Menschen auch die Initiative ergreifen und sagen, hey, auch wir haben politische Relevanz, wir haben Perspektiven und auch unseren Positionen muss Gehör verschafft werden und dass man sozusagen aus Eigeninitiative sich einbringt. Und gleichermaßen müssen natürlich Strukturen dahingehend verändert werden, dass man das auch zulässt, dass man auch Raum dafür einordnet, dass man auch bewusst Menschen in sichtbare Positionen bringt, die eine Strahlkraft haben, weil ich glaube auch, dass für eine Partei zum Beispiel das auf jeden Fall ein schönes Signal nach außen ist, zu sagen, hey, wir sind vielfältig und wir sind jung und wir lassen die Vielfalt in unseren Reihen auch sichtbar sein.
Nehmen wir mal jetzt den Fall, eine junge Person, sagen wir am Anfang 20, entscheidet sich nun, einer Partei beizutreten, füllt den Mitgliedsantrag aus. Hast du irgendwelche Tipps für junge Menschen, die einer Partei beitreten wollen? Was sollten sie vielleicht beachten? Wovon sollten sie sich vielleicht nicht demotivieren lassen?
Also als allererstes finde ich das sehr begrüßenswert, sich auch parteipolitisch einzubringen, innerhalb des demokratischen Spektrums natürlich. Ich glaube, es ist gut zu schauen, welche Themen einem wichtig sind und wofür man bereit ist, sich auch selbst einzubringen, zu gucken, welche Netzwerke gibt es, weil man auch viel Freundschaft daraus schöpfen kann. Und es ist auch schön, mit Gleichgesinnten zu diskutieren und zu sprechen. Es muss nicht immer ein Kampf sein, sondern man kann sich auch gegenseitig unterstützen. Das finde ich sehr schön. Und ich würde da als Tipp vielleicht mitgeben, dass man sich informiert und Leute auch mal anspricht, wenn man jemanden vielleicht auf Social Media oder so interessant findet, dass man auch einfach sich traut zu sagen, hey, ich habe Interesse, da und da aktiv zu werden, vielleicht kannst du mir helfen, weil einige Leute, die schon länger aktiv sind, die wissen ja sozusagen, wie der Laden läuft und können da auch Unterstützung anbieten.
Was inspiriert dich eigentlich, engagiert zu bleiben und hast du auch persönliche Vorbilder?
Also ehrlich gesagt würde ich eher von einer intrinsischen Motivation sprechen als von Inspiration, weil mich antreibt, dass ich den Zustand, in dem wir leben, nicht hinnehmen möchte. Mir geht es vor allen Dingen um Selbstbestimmung von Menschen in Deutschland und ich glaube, dass wir da noch sehr, sehr viel zu leisten haben. Und das ist sozusagen mein Ankerpunkt, warum ich mich weiter einbringen möchte. Und häufig habe ich das Gefühl, dass es so ein Kampf gegen Windmühlen ist, dass man auch nicht weiterkommt. Und dann gibt es aber doch kleine Erfolge, die man verbuchen kann, wo man denkt, okay, das gibt mir jetzt Kraft, weiterzumachen. Es ist auch viel Gespräch mit Menschen, die auch einem Mut zusprechen und die auch sagen, danke, dass du das machst. Und ich finde das gut und mach weiter, weil das gibt mir sozusagen auch nochmal die Rückmeldung, dass man weitermachen muss, ja, und dass die Leute das auch schätzen und dass es ums große Ganze geht und nicht um einen selbst. Und politische Vorbilder würde ich ehrlich gesagt eher in die Geschichte blicken und sagen, dass Ignaz Bubis ein Mensch war, der mich wahnsinnig beeindruckt hat. Er hat selbst die Shoah überlebt und für sich gesagt, dass er die BRD mit aufbauen möchte und er hat Vergebung sozusagen geübt und Verantwortung gespürt. Er war auch ein liberaler Vordenker und ich wünschte, ich hätte ihn jemals kennengelernt und ich wünschte, dass ich jemals mit ihm hätte sprechen können. Aber auf jeden Fall ist er eine der beeindruckendsten Personen, über die ich lesen durfte.
Du machst ja wirklich sehr viel. Was machst du eigentlich, um für eine gesunde Work-Involvement-Life-Balance zu sorgen?
Das Problem ist, wenn man mit Leidenschaft die Dinge angeht, dann ist es vielleicht schwieriger, mal eine Pause zu machen und irgendwann zu sagen, so ist es genug jetzt erstmal. Ich habe mir jetzt als Jahresvorsatz hatte ich mir vorgenommen, dass ich, sofern es keine Abendveranstaltungen gibt, dass ich am Abend wirklich mit meiner Familie oder mit Freunden bin und dass ich auch am Wochenende, gerade an Schabbat, mir Zeit nehme, runterzukommen. Und was ich da gerne mache, ist eben, wie gesagt, mit Freunden und Familie zu sein, auch diese Beziehungen nicht zu vernachlässigen, weil wenn man viel zu tun hat, dann passiert das leider vielleicht doch mal an der einen oder anderen Stelle. Ich schaue auch gerne mal eine Serie und versuche ehrlich gesagt zu mehr Positivität in mein Leben zu bringen, weil die politischen Themen, mit denen ich mich engagiere, die sind meistens eher negativ und können einen emotional sehr mitnehmen. Aber dadurch, dass ich von Grund auf eine Optimistin bin und sehr lebensbejahend und sehr, ich liebe es zu lachen und fröhlich zu sein, und deswegen brauche ich gerne Menschen um mich rum, die das auch teilen.
Wann hast du eigentlich das letzte Mal deine Meinung geändert und warum?
Also ich hatte ja zu Beginn gesagt, dass mein Bruder eine sehr prägende Person für meine politische Meinungsbildung war und ist. Und durch die Diskussion mit ihm komme ich häufig auch mal dazu, meine eigene Position zu hinterfragen und zu überlegen, ist das denn wirklich standhaft und kann man das weiter so vertreten? Und ich glaube auch zum Beispiel durch die Jüdische Studierendenunion, wir sind ja eine überparteiliche Organisation und allein im Vorstand sind wir ja sehr unterschiedlich politisch verortet. Und ich glaube, dass echter Pluralismus auch dazu bringt, über deine eigene Meinung nachzudenken. Es geht nicht nur darum, dass du eine Meinung vertrittst, sondern es geht vor allen Dingen darum, deine eigene Meinung zu reflektieren und darüber nachzudenken, wie bilde ich mir eine Meinung. Und das passiert schon häufig. Aber ich glaube, dass das zu einem politisch denkenden Menschen dazugehört, nicht nur irgendwie auf sein Recht zu beharren, sondern mit Menschen in Diskussion, in Austausch zu treten, sich andere Positionen anzuhören und dann darüber nachzudenken, okay, wie stehe ich weiterhin dazu? Fühle ich mich in meiner ursprünglichen Meinung sozusagen bestärkt? Oder ist es wirklich der Punkt, wo ich meine Meinung ändern soll? Und da bin ich sehr offen für. Und ich glaube, dass in der Demokratie das auch der Ansatz von politischem Diskurs sein sollte.
Du engagierst dich gegen Antisemitismus in Deutschland. Könntest du uns aus deiner Sicht erklären, wo wir uns aktuell in Deutschland hinsichtlich des Antisemitismus befinden? Und wie sollte man den Antisemitismus aus deiner Sicht bekämpfen?
Ja, das sind so die Kernfragen beim Engagement gegen Antisemitismus. Leider ist es so, dass wir feststellen müssen, dass Antisemitismus immer wieder zunimmt und vor allen Dingen salonfähig ist. Wir haben jetzt auch im Zuge der Corona-Demonstrationen gesehen, dass wenn Antisemitismus früher vielleicht vor allen Dingen online stattgefunden hat oder Menschen sich im Netz verbündet haben und gegenseitig bei der Radikalisierung unterstützt haben, so findet jetzt Antisemitismus auf offener Straße statt. Leute verbreiten ungeniert antisemitische Verschwörungserzählungen, ihre Hassfantasien, und es kommt immer wieder zu Übergriffen, zu Ausschreitungen, und vor allem glaube ich, dass ein Bild von Jüdinnen und Juden vorherrschend ist, was nicht der Aktualität entspricht. Und Antisemitismus beginnt schon viel früher. Das beginnt mit Vorurteilen, das beginnt mit Unwissen. Und da ist es eben auch eine Aufgabe, weiter aufzuklären, was das Problem an Antisemitismus ist, was Antisemitismus konkret ist, welche Form es annimmt. Und da beziehen wir uns zum Beispiel bei unserer Arbeit auch immer auf die Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance, die eine Definition geschaffen hat für Antisemitismus, weil häufig ja dieser Vorwurf kommt, ach, was darf man denn überhaupt noch sagen? Nicht, dass jetzt die Antisemitismuskeule in Anführungsstrichen wiederkommt, sondern es ist eine Definition, die die Möglichkeit gibt, auch rechtlich dagegen vorzugehen. Und da haben wir noch viel Arbeit zu leisten.
Es ist ja eigentlich richtig bitter, dass 73 Jahre nach Gründung der Bundesrepublik Antisemitismus immer noch salonfähig ist. Was denkst du, welche Fehler wurden begangen in der Geschichte, dass wir immer noch uns in diesem Stand des Antisemitismus in Deutschland befinden?
Also erster Punkt wäre natürlich die Aufarbeitung und die konsequente Entnazifizierung, die wir bis heute nicht erreicht haben. Denn einerseits in der Bundesrepublik, aber auch in der DDR, in dem vermeintlich antifaschistischen Staat, gab es genauso ehemalige NSDAP-Mitglieder, die in hohe Führungspositionen gebracht wurden, um diesen Staat aufzubauen. Das waren Menschen, die quasi schon Verantwortung im Nazireich hatten und man hat sie explizit aufgenommen, auch als Parteimitglieder in die SED. Und natürlich wissen wir auch, dass in der BRD Gleiches vorgenommen wurde und da sind wir nicht konsequent genug gewesen, auch was, also einerseits was die politische Führungsriege angeht, aber andererseits auch was Unternehmen angeht oder gesellschaftliches Verständnis. Und auch wenn wir auf institutioneller Ebene vielleicht mit Gedenkkultur vorangekommen sind, so glaube ich, dass wir auch an der Stelle nicht konsequent sind, weil es reicht eben nicht, Stolpersteine zu verlegen oder am 27. Januar diese zu putzen oder ein Schild mit We Remember in die Kamera zu halten, sondern Antisemitismus bekämpfen bedeutet auch jeden Tag das zu tun.
Du studierst selbst Geschichte. Was denkst du, wie gut ist eigentlich der Geschichtsunterricht in Deutschland? Wie gut behandelt er eigentlich dieses Thema Antisemitismus, Shoah und Aufarbeitung?
Ich glaube, dass erstens zu viel über Zahlen gesprochen wird. Und das, finde ich, ist ein fataler Fehler, weil die Nazis sich vorgenommen haben, Menschen ihre Individualität und Identität zu stehlen und ihnen Nummern zu verpassen. Es geht nicht um Zahlen, sondern es geht um die individuellen Schicksale. Und darüber muss man sprechen. Ich glaube, dass die Kinder in der Schule vielleicht Filme gezeigt bekommen über die Machtergreifung Hitlers, dass Schreckensbilder gezeigt werden, die absolut unsensibel sind. Und dass, sofern es überhaupt Gedenkstättenfahrten gibt, da gibt es keine adäquate und angemessene Vor- oder Nachbereitung davon. Und Schülerinnen und Schüler müssen verstehen, dass es sich nicht um ein Ereignis in der Geschichte handelt, wie irgendwelche Geschichten zum Beispiel aus dem Kaiserreich, sondern daraus geht eine konkrete Verantwortung hervor. Und ich glaube, dass diese persönliche Herangehensweise und das Verständnis der eigenen Verantwortung bei den Schülerinnen und Schülern nicht ankommt. Es gibt ja auch Studien, die zeigen, dass leider zu viele Kinder nicht wissen, was Auschwitz war oder was Auschwitz bedeutet. Und das ist ein grober Fehler. Und ich habe auch den Eindruck, dass mittlerweile die sogenannte Schlussstrichdebatte nicht nur am rechten Rand zu finden ist, sondern sich auch in die Mitte der Gesellschaft hinein bewegt hat, dass auch Leute aus der Mitte der Gesellschaft sagen, ja, wir haben doch jetzt genug erinnert und es reicht doch jetzt mal und lasst uns in die Zukunft blicken. Aber ja, du hast gesagt, ich studiere Geschichte und für mich ist eben genau dieser Punkt so wichtig zu sagen, dass es nicht reicht, nur nach vorne zu blicken, sondern wir müssen uns mit der Geschichte auseinandersetzen, mit den eigenen Fehlern, mit der Verantwortung, die daraus hervorgeht, um eine Zukunft gestalten zu können.
Ja, da sind wir schon beim Thema, dein Studium. Du hast dich in deiner Abschlussarbeit mit der Rolle jüdischer Parteifunktionäre in der SED beschäftigt. Welche jüdischen Menschen waren in der DDR politisch aktiv und gingen diese dabei selbstkritisch mit ihrer Rolle in der SED um?
Es gab viele Jüdinnen und Juden, die sogar explizit 1947 wieder nach Deutschland gekommen sind aus dem Exil. Und die für sich gesagt haben, sie sind überzeugt von der antifaschistischen Idee und sie möchten dieses Land aufbauen, was ein sehr lobenswerter Gedanke ist. Und sie sind auch gleich sozusagen Mitglied geworden in der SED, haben die Partei mit aufgebaut und haben den Staat mit aufbauen wollen. Und viele von ihnen haben für sich auch entschieden, dass die jüdische Identität keine so große Rolle spielt. Auch wenn einige von ihnen selbst in Konzentrationslagern waren und diese überlebt haben, so haben sie für sich trotzdem entschieden, jetzt geht es darum, dass wir als in erster Linie Teil der Gesellschaft angesehen werden. Und da gab es einige, die gesagt haben, ich möchte mich vor allen Dingen für die Entschädigungszahlungen einsetzen und für die Aufarbeitung des Nationalsozialismus, und die sich auch explizit dagegen ausgesprochen haben, dass NSDAP-Mitglieder zum Beispiel Mitglieder von der SED werden. Und andere haben gesagt, sie möchten in erster Linie den Staat aufbauen und die jüdische Identität sozusagen aufgeben. Und was man in der Zeit zwischen 47 und 55 festgestellt hat, oder was man sagen kann, wozu ich sozusagen gekommen bin, ist, dass viele Jüdinnen und Juden nicht von den Parteisäuberungen ausgeschlossen waren, sondern dass es auch explizit nach ihnen sozusagen gesucht wurde, weil das zusammen einherging mit dem Narrativ von jüdischen Monopolkapitalisten, die den zionistischen Staat unterstützen wollen. Und man hat das nicht getrennt. Jude oder Israeli oder Zionist in Anführungsstrichen. Und man hat sie verantwortlich sozusagen dafür gemacht, dass sie in Anführungsstrichen auch den imperialistischen Staat Amerika unterstützen. Und so kann man schon dazu sagen, dass Jüdinnen und Juden vor die Wahl gestellt wurden, ob sie sich für ihre jüdische Identität entscheiden oder für die Mitgliedschaft in der SED.
Und wofür haben sie sich entschieden?
Also natürlich kann man das so pauschal nicht sagen. Es gab auch einige Parteifunktionäre, die, also zum Beispiel Klaus Gysi, der sich eingesetzt hat für Entschädigungen, der aber trotzdem sehr erfolgreich sein konnte im DDR-Staat. Und es gab viele Gegenbeispiele, wo man das sozusagen nicht drüber stülpen kann, diesen Narrativ. Aber gleichzeitig gab es viele, die geflohen sind aus der DDR. Zum Beispiel auch Gemeindevorsitzende von jüdischen Gemeinden, die explizit geflohen sind und gesagt haben, dass ein Jude keine Zukunft hat in der DDR. Und so ist es natürlich nicht komplett eindeutig zu sagen, aber man kann auf jeden Fall feststellen, dass Juden sehr wohl betroffen waren von Antisemitismus auch in der DDR.
Ja, vielen Dank für diesen spannenden Einblick. Du bist auch bei der liberalen Vielfalt aktiv. Wie geht Heimat neu denken?
In erster Linie glaube ich, dass Heimat für jeden etwas anderes bedeutet und dass man davon wegkommen muss, von einem grundsätzlichen Narrativ zu sprechen, sondern vielmehr auf die individuelle Ebene eingehen soll. Und ich glaube auch, dass wir anfangen müssen, auch Identitäten multiple zu denken, dass jeder Mensch mehrere Teile seiner Identität hat, die quasi das Mosaik einer Person darstellen. Ich glaube, dass man nicht den Heimatsbegriff über Menschen drüber stülpen kann, sondern dass er so breit gedacht werden muss, dass jeder die Möglichkeit hat, da etwas für sich zu sehen. Und es kann entweder ein Ort bedeuten, es kann ein Gefühl bedeuten, es kann Erinnerungen bedeuten. Und die Frage ist sozusagen, warum man diesen Heimatbegriff überhaupt als einen bestimmten klassifizieren muss.
Okay, aber wenn du dich festlegen müsstest, was ist für dich Heimat?
Ich fühle mich in Deutschland beheimatet. Das habe ich auch festgestellt immer wieder, wenn ich in anderen Ländern war. Und zum Beispiel auch, wenn es mit Antisemitismus in Deutschland zunimmt, stellt man sich schon die Frage, kann ich hier bleiben? Ist das meine Heimat? Fühle ich mich hier wohl? Können hier auch künftige Generationen, vielleicht meine Kinder und so weiter, in Sicherheit leben? Und da bin ich immer wieder zu dem Entschluss gekommen, dass ich hier leben möchte, weil ich mich hier beheimatet fühle. Und für mich ist Heimat einerseits ja ein Verständnis von Wohlbefinden in der Gesellschaft, von Unterstützung, von Zukunftsperspektiven. Das alles vielleicht bildet für mich eine Heimat.
Letztes Jahr beging die Bundesrepublik das Festjahr 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland. Wie blickst du auf dieses Jahr zurück?
Am Anfang habe ich mich gefragt, warum wir 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland feiern, weil erstens Deutschland so lange noch nicht als Land existiert und andererseits, weil die jüdische Religion oder die jüdische Tradition immer in sich trägt, den Aspekt der Erinnerung, und es geht immer darum, an allen jüdischen Feiertagen sich mit der Geschichte des jüdischen Volkes auseinanderzusetzen. Und hier, 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland, ist ein externer Feiertag oder Feierjahr in Anführungsstrichen, was Jüdinnen und Juden in Deutschland sozusagen feiern sollen. Und dann ist auch die Frage, was feiern wir eigentlich? Weil die Geschichte von Jüdinnen und Juden auf dem Land oder auf dem Boden Deutschlands ist nicht nur eine positive, sondern vor allen Dingen auch von viel Pogrom und von der Shoah und von Vertreibung geprägt. Also das ist, glaube ich, wichtig im Hinterkopf zu behalten. Und auf der anderen Seite mit Blick auf heute und vielleicht auf die Zukunft denke ich schon, dass so wie der Geschäftsführer des Vereins, der von 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gesagt hat, hier eine PR-Kampagne für jüdisches Leben verpasst wurde. Das bedeutet, man hat schon einen Einblick bekommen in die Vielfalt der jüdischen Community, in jüdische Traditionen, über ja, unterschiedliche Identitäten, Verständnis von jüdischem Leben in Deutschland, von jüdischer Geschichte und so weiter. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall hilfreich war, auch bei der Aufklärung. Ich frage mich aber, wie es jetzt weitergeht. Also haben wir jetzt die 1700 Jahre in Anführungsstrichen gefeiert? Und was passiert jetzt? Reicht das jetzt? Und geht es dann weiter mit Antisemitismus und vor allen Dingen mit der Inkonsequenz des Kampfes gegen Antisemitismus und mit Lippenbekenntnissen? Oder wird sich auch de facto was ändern, auch in der Zivilbevölkerung? Weil der Kampf gegen Antisemitismus nicht nur politischer Art ist, sondern die gesamte Gesellschaft betrifft.
Wie sollte es denn weitergehen, damit dieses Fest ja eben nicht nur ein rein performativer Akt bleibt?
Performativer Akt ist ein sehr, sehr schöner Begriff an der Stelle. Ja, ich hoffe, dass das Interesse für jüdisches Leben bei der Zivilbevölkerung bleibt, dass die Versprechen, jüdische Gemeinden und Institutionen zu schützen, auch umgesetzt wird, damit es niemals mehr zu solchen schrecklichen Ereignissen wie mit Halle kommen kann. Und an der Stelle will ich auch sagen, dass die Bedürfnisse und Sorgen von Jüdinnen und Juden ernst genommen werden müssen, weil genau das nicht passiert ist in Halle. Und ja, ich wünsche mir, dass Jüdinnen und Juden irgendwann zu dem Punkt kommen können, dass sie angstfrei und selbstbestimmt in dieser Gesellschaft leben können und dass man keine Sorge haben muss, jüdische Symbole an sich zu tragen oder also auch als Nicht-Jude sich Israel solidarisch zu bekennen. Das darf niemals bedeuten, dass man sich damit in Gefahr bringt.
Du hast jüngst die Herausgeber des Duden kritisiert, da im Duden das Wort Jude kann als diskriminierend empfunden werden, beschrieben wird. Wie frustrierend ist es als Jüdin im Jahr 2022, sich mit solchen Fragen zu beschäftigen? Und hat der Duden auf deine Kritik reagiert?
Auch der Zentralrat der Juden hat diese Beschreibung im Duden kritisiert. Ich habe bisher noch keine Rückmeldung dazu bekommen. Und es ist unglaublich frustrierend, weil es nicht um die Bezeichnung Jude oder Jüdin geht, sondern es geht um ja, die Stigmatisierung und die Vorurteile, die damit verbunden werden. Und es geht darum, dass Menschen diesen Begriff als Schimpfwort benutzen und nicht, dass Jüdinnen oder Juden sich diskriminiert fühlen, wenn man sie so bezeichnet, weil das ist auch die Bezeichnung, die wir selbst für uns wählen. Und ich habe da an der Stelle wieder gemerkt, dass man nicht mit Jüdinnen und Juden spricht, sondern über sie. Und ich habe es satt, dass man die jüdische Community paternalistisch behandelt. Wir sind selbstbewusst, wir sind stark und wir können auch für unsere ja, Ideen und Vorstellungen selbst einstehen. Und ich hatte den Eindruck, dass das so ein bisschen, man will übervorsichtig sein und unwohl fühlen sich damit in erster Linie nicht Juden, das Wort Jude in den Mund zu nehmen und nicht wir Jüdinnen und Juden selbst.
Letztes Jahr hat unter anderem Juma, aber auch die JSUD den offenen Brief und Hashtag Wir lassen uns nicht trennen ins Leben gerufen. Man konnte den Eindruck letztes Jahr gewinnen, dass viele Menschen sich nicht ausreichend mit ihrer Arbeitsdefinition zu Antisemitismus oder mit dem 3D-Test auskennen. Magst du uns hierzu vielleicht etwas erzählen, ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten?
Ja, sehr gerne. Es geht darum, dass in dieser Arbeitsdefinition von Antisemitismus auch israelbezogener Antisemitismus mit aufgegriffen wird. Denn natürlich kann man Entscheidungen der israelischen Regierung kritisieren, so wie man das mit jedem anderen demokratischen Staat tun kann. Und es gibt viele Punkte, die man kritisieren kann. Allerdings gibt es eine Grenze, die nicht überschritten werden darf, weil es sich dann um Antisemitismus handelt. Und es gibt diesen sogenannten 3D-Test, der das erläutert. Und zwar, sobald Israel dämonisiert wird, das bedeutet zum Beispiel mit dem Nazi-Regime gleichgesetzt wird oder man davon spricht, dass Israel einen Genozid an Palästinensern verrichtet, ist das antisemitisch. Sobald man den Staat Israel delegitimiert, das heißt ihm seine Legitimation oder das Existenzrecht aberkennt, ist das antisemitisch. Und zum Schluss, der dritte D-Test ist doppelte Standard. Und sobald eben diese drei getätigt werden, verhält man sich oder spricht sich antisemitisch aus.
Die Zentrale Wohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland, die ZWST, hat jüngst publiziert, 90% der Mitglieder jüdischer Gemeinden in Deutschland sind in den 90ern als sogenannte Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen. 70% von ihnen waren AkademikerInnen und 3/4 von diesen AkademikerInnen sah sich mit der Nichtanerkennung ihrer Studienabschlüsse und damit ihrer Lebensleistung konfrontiert. Dies hat zur Folge, dass 70.000 jüdische SeniorInnen Gefahr laufen, in Altersarmut zu leben. Was ist deine Forderung an die Politik?
Wenn man nie wieder konsequent meint, dann kann man nicht zulassen, dass so viele jüdische Seniorinnen und Senioren von Altersarmut betroffen sind. Das ist eine Inkonsequenz, weil das quasi die Botschaft auch vermittelt, dass man darauf wartet, bis sich das Problem von selbst auflöst. Und Das ist ein fataler Fehler und das ist ehrlich gesagt auch nicht hinnehmbar. Ich finde es auch bedauerlich, dass man erst jetzt anfängt, darüber zu sprechen, weil schon seit mindestens 30 Jahren so viele Jüdinnen und Juden als Kontingentflüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und man hätte schon damals ihnen die Möglichkeit geben müssen, ihre Beschlüsse anzuerkennen und ihnen die Möglichkeit zu geben, auch als Akademiker dieses Land mit aufzubauen und weiter zu gestalten. Und das ist bei vielen nicht geschehen. Und man hat sehr viel Zeit verspielt. Und da würde ich mir wünschen, dass man zumindest jetzt die Reißleine zieht und sich gegen Altersarmut bei jüdischen Senioren auch stark macht.
Ja, das ist eine Erfahrung, die, glaube ich, viele MigrantInnen-Gruppen in Deutschland teilen, auch in der jüdischen Community sieht man eben diese Tendenzen. Was man auch öfters beobachten kann, was vielleicht auch eine Gemeinsamkeit ist zu anderen MigrantInnengruppen, dass man schnell immer als Teil einer Gruppe adressiert wird. Man wäre jetzt Pressesprecher von zum Beispiel türkeistämmigen Menschen, vom Erdogan. Wie gehst du damit um, wenn man dich damit adressiert, jederzeit immer Position zu israelischer Politik haben zu müssen?
Es ist immer eine eigene Entscheidung, die eine Person trifft, ob sie sich für der Politik rechtfertigen will oder nicht. Bei mir ist es so, dass ich natürlich dadurch, dass ich im Jungen Forum auch im Bundesvorstand bin, also Junges Forum der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, geht mir das Thema Israel natürlich auch sehr nah und ich habe mich selbst entschieden, mich dazu zu äußern. Jetzt ist es aber trotzdem so, dass ich von sehr vielen Jüdinnen und Juden immer wieder die Rückmeldung bekomme, dass nur deswegen, weil sie Juden sind, sie da aufgefordert werden, sich zu verhalten zur israelischen Politik. Sehr viele haben überhaupt keinen Bezug zu Israel. Sie haben weder Verwandte dort, noch sind sie vielleicht überhaupt dort gewesen. Und überhaupt davon auszugehen, dass alle Juden so eine starke Verbindung zu Israel haben, das allein ist schon eine sehr fragwürdige Position. Und ich finde es nicht richtig, dass man Leute verantwortlich macht, egal für welche Regierung, weil sie in erster Linie hier in Deutschland leben. Und das ist die Regierung von den Menschen. Und auch wenn ich zum Beispiel gefragt werde, also damals noch mit Netanyahu, habe ich das häufiger gehört, was macht denn dein Ministerpräsident da unten? Und dann habe ich immer gesagt, so meine Regierung, die ich wählen kann, ist hier in Deutschland und nicht in Israel.
Oft werden Jüdinnen und Juden in Deutschland mit der Shoah-Geschichte in Verbindung gebracht. Aus auch verständlichen Gründen, aber manchmal auch nicht so verständlichen Gründen. Denn viele der Betroffenen bringen ja eine Einwanderungsgeschichte aus den ehemaligen Gussstaaten mit. Und in diesen Familien gibt es oft auch eine Geschichte, wo sie nicht aus Auschwitz befreit wurden, sondern sie waren Teil der Roten Armee und haben Auschwitz befreit. Welche Perspektive in der deutschen Erinnerungskultur fehlt uns eigentlich?
Viel zu häufig werden Jüdinnen und Juden immer in diese Opferrolle gesteckt. Und davon haben wir uns bisher leider nicht gelöst. Das finde ich ist sehr traurig, dass wenn man das Wort Jude hört, man häufig in erster Linie an diese Schreckensbilder aus Konzentrationslagern denkt. Dabei gab es auch viele Widerstandsgeschichten, selbst zur Zeit des Holocaust, worüber man nichts weiß. Und auch, wie du gesagt hast, gerade wenn man jetzt in die heutige jüdische Community blickt, so viele Menschen kommen gar nicht aus Deutschland in erster Linie, sondern haben eben Einwanderungsgeschichte, die sie mit sich bringen. Und das wird in der Shoah überhaupt, also beim Thema der Shoah überhaupt nicht thematisiert. Ich würde mir auch wünschen, dass wir mehr darüber sprechen, dass Widerständigkeit für Jüdinnen und Juden historisch auch eine Rolle gespielt hat und dass es nicht so war, dass Jüdinnen und Juden ja einfach sozusagen zur Schlachtbank gelaufen sind, so wie das heute zu häufig dargestellt wird. Und trotzdem muss man auch sagen, dass es nicht eine eindimensionale Sache war, die Nazis und die Juden, sondern es waren sehr, sehr viele Deutsche, die einfach zugeschaut haben und die das einfach zugelassen haben, die vielleicht sogar noch eigenen Profit daraus gezogen haben und sich bereichert haben am Hab und Gut von Jüdinnen und Juden, zum Beispiel am 9. November. Und ich finde es so schrecklich, heute immer wieder irgendwie auf eBay Kleinanzeigen oder so zu sehen, wie Leute auf einmal jüdische Schmuckstücke oder Kerzenständer oder sowas hochladen und sagen, ach ja, das habe ich irgendwie bei uns auf dem Dachboden gefunden und wie kommt es dahin? Ach, keine Ahnung. Und wollen das jetzt auch noch verkaufen. Ja, das finde ich, ist erschreckend und es zeigt einfach nochmal die Dimension dessen, wie viele Deutsche sich beteiligt haben an dem Naziregime.
Nun gab es ja jüngst auch Untersuchungen, die gesagt haben, dass 30% der Bürgerinnen und Bürger dieses Landes angeben, dass sie in ihrer Familienbiografie Jüdinnen und Juden während des Zweiten Weltkrieges geholfen haben. Eine Zahl, die historisch nicht haltbar ist. Wir lernen ganz viel über Sophie Scholl und Stauffenberg und ganz wenig über widerständiges jüdisches Leben zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Magst du uns vielleicht hier einen Einblick geben, was für widerständige Stimmen gibt es zu entdecken und wo kann man die entdecken?
Also es gibt einige Seiten, die zum Beispiel auch über Frauen sprechen, über widerständige Frauen wie Jewish Women's Archive. Die meisten sind englischsprachig, solche Seiten. Es wird zum Beispiel nie über den Warschauer Aufstand gesprochen, wie sich Jüdinnen und Juden schon im Ghetto befunden haben und wie sie ausgemagert wurden. Menschen sind auch schon gestorben, einfach aufgrund der humanitären Situation im Warschauer Ghetto, aber trotzdem haben sie Widerstand geleistet beispielsweise. Es gab auch zahlreiche Jüdinnen und Juden, die wussten, dass sie möglicherweise selbst in Konzentrationslager kommen werden und trotzdem haben sie dafür gekämpft, dass auch zum Beispiel jüdische Kinder auswandern können, dass sie in Sicherheit gebracht werden und über solche Geschichten hört man leider zu wenig. Und ja, auch die Zahl, die du genannt hast, wie viele Menschen glauben, dass ihre Familien Jüdinnen und Juden beschützt hätten, ist einerseits historisch nicht haltbar, aber andererseits auch erschreckend, wie wenig Menschen über ihre eigene Familiengeschichte wissen und wie bequem man es sich macht, indem man sagt, wir waren in Anführungsstrichen die Guten und wir haben sie beschützt. Und das zeigt auch, dass das wahrscheinlich das war, was sie von ihrer Familie weitergesagt bekommen haben. Und es geht nicht darum, irgendwie über Schuld zu sprechen oder über Scham. Ich finde es auch seltsam, wenn ich in einen Raum komme und irgendwie kommt es dazu, dass ich sage, dass ich jüdisch bin und man dann sofort das Thema Shoah anfängt und sofort damit kommt, ach ja, und es ist so schlimm, was passiert ist und meine Familie hat dies und das gemacht. So, ich will das gar nicht hören, ja, weil mir geht es nicht darum, jetzt die Geschichte an der Stelle auszupacken und zu hören, was die eigenen Vorfahren getan haben, sondern ich würde mir wünschen, dass man sich mit der eigenen Familiengeschichte auseinandersetzt, um daraus eine Verantwortung zu spüren. Und klar muss man auch dazu sagen, dass nicht alle Menschen und nicht alle Deutsche irgendwie so in Krieg gezogen sind und Juden ermordet haben oder so. Aber ich glaube, dass der Anteil viel höher ist, als die Menschen sich eigentlich bewusst sind.
Wir haben uns über das Leben von Jüdinnen und Juden in Deutschland unterhalten, über Erinnerungskultur, Antisemitismus, Vielfalt. Wo siehst du Deutschland in 10 Jahren? Wie stellst du dir Deutschland in 10 Jahren vor?
Also 10 Jahre klingt jetzt erstmal viel, aber wenn man Geschichte studiert, dann versteht man, dass 10 Jahre ein mini-mini-Zeitraum ist. Ich bin jetzt erstmal gespannt, wie standhaft die Bundesregierung sein wird, weil wir jetzt auch in einer Zeit leben, wo wir erstmals auf Bundesebene eine Regierungskoalition von 3 Parteien haben, die in vielen Punkten auch unterschiedlicher nicht sein könnten. Ich bin sehr beeindruckt davon, wie das bisher läuft, dass man viele Kompromisse findet. Ich hoffe mir natürlich, dass wir in 10 Jahren an einem Punkt sind, wo wir noch mehr Vielfalt sichtbar erleben. Ich glaube, dass das möglich ist. Ich war auch jetzt schon beeindruckt zu sehen, dass zum Beispiel im Bundestag sehr viel mehr jüngere Abgeordnete hineingewählt wurden. Ich würde mir vor allem wünschen, dass man Menschen vorurteilsfrei begegnet, sondern mit Interesse. Und dass man nicht sozusagen vom äußeren Erscheinungsbild urteilt, sondern in die Seele blicken will, dass das von Interesse ist für Menschen. Und ich kann mir vorstellen, dass wir auf einem guten Weg sind. Ob das in 10 Jahren ist, das kann ich leider nicht so ganz einschätzen.
Wir haben uns auch über dich unterhalten. Wo siehst du dich selbst in 10 Jahren?
Wow, das ist eine gute Frage. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall politisch aktiv bleiben werde. Und irgendwo im politischen Berlin vielleicht wird man mich wiederfinden, ob es irgendwie für ein Unternehmen ist oder weiter im Bundestag. Also ich werde mich politisch engagieren, auf jeden Fall. Wo genau, das weiß ich nicht. Auch weil ich immer den Ansatz vertrete, dass Sachen man nicht planen kann. Also es gibt ja auch diesen Spruch, man plant und Gott lacht. Und daran glaube ich auch. Deswegen Ich bleib dran. Mal sehen, wo genau.
Zum Schluss, liebe Anna, was würdest du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern noch gerne mit auf den Weg geben?
Vielleicht den Punkt, dass man aufeinander zugehen soll, dass man ehrliches Interesse füreinander haben soll, dass man sich auch Zeit nehmen soll dafür, Menschen kennenzulernen und sich auch ehrlich überlegen soll, wie man einander unterstützen kann. Weil mein Eindruck ist, dass wir in sehr polarisierenden Zeiten leben und dass die Tendenz da ist, eher auf Unterschiede als auf Gemeinsamkeiten zu blicken. Und ich habe große Sorge vor dieser Entwicklung. Und ich würde mir sehr wünschen, dass man mehr versucht, das Gemeinsame zu finden. Und das klingt jetzt so banal, aber dass man Menschen mehr zusammenbringt, als sie auseinanderzutreiben. Und dass man nicht sofort urteilt, sondern versucht, Verständnis zu haben und ehrlich miteinander diskutiert. Das würde ich mir wünschen, ja.
Wir haben noch eine Podcast-Tradition. Zum Schluss fragen wir immer unsere Gäste, was denn eigentlich deren Lieblingsessen ist. Wo kann man das vielleicht auch hier in Berlin essen und kochst du gerne? Und welche Musik hörst du dabei? Hast du ein Lieblingslied, was du uns unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
Okay, also ehrlich gesagt könnte ich den ganzen Tag Nudeln essen. Das ist so... ich liebe es einfach, deswegen zum Beispiel der jüdische Feiertag Pessach, wo man nicht gesäuertes essen darf, das heißt kein Brot, keine Nudeln, das ist die schwerste Zeit für mich. Ich glaube, Pasta gibt es viele Plätze in Berlin, wo man das gut essen kann, und was für Musik ich höre, wenn ich koche, ist meistens so irgendwelche Playlists von irgendwie so Girls Party, keine Ahnung, sowas richtig Albernes, aber das macht gute Laune und höre ich sehr gern.
Ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Anna, für deine Zeit und alles, alles Gute auch für deine persönliche Zukunft.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und alles Gute auch für euch.
Das war unsere Folge von Engagiert für Deutschland mit Anna Staroselski. Vielen Dank fürs Zuhören.
Das war Engagiert für Deutschland, der jugendpolitische Podcast von Juma Berlin. Gefördert durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge im Rahmen der Deutschen Islamkonferenz.